Herzlich willkommen zu Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast. Dargestellt wird die Arbeit der größten humanitären Organisation und wofür das Rote Kreuz in Österreich sowie weltweit steht. Wir freuen uns auf spannende, informative, aber auch berührende Geschichten mit MitarbeiterInnen, Freiwilligen und Menschen aus der Gesellschaft.
Herzlich willkommen beim Podcast des Österreichischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Janina Lebeschak und ich darf ihn moderieren. Helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Das bedeutet auch, dass man oft spontan und schnell handeln muss, aber dabei einen kühlen Kopf bewahren muss. Warum dem so ist, das wird mein heutiger Gast bald erzählen. Und der ist sprichwörtlich mit allen Wassern gewaschen. Herzlich willkommen, Georg Ecker, Leiter des Wash-Teams beim Österreichischen Roten Kreuz. Georg.
Hallo.
Servus. Wofür steht WASH eigentlich?
Okay, im Österreichischen Roten Kreuz haben wir erst einmal ein WASH Service Center und da haben wir mehrere Leute und vor allem ist der Alex, der ist für Langzeitprojekte zuständig und ich bin für Katastrophenhilfe zuständig. Für was steht WASH? Das W steht für Wasser. S steht für Sanitärversorgung, also alles, was um Toiletten, Duschen oder sonstiges sich handelt. Und H steht für Hygiene. Diese Abkürzung hat sich nach und nach entwickelt. Vorher hat das Water and Sanitation und vorher waren wir überhaupt nur die Wassermacher.
Für was steht WASH?
Ja, WASH steht schönerweise nicht nur drin, übersetzt für Waschen, sondern es bedeutet mehr als das. Das W steht für Wasser, Water. Wir bereiten also Wasser von Grundwasser, von allen möglichen Quellen auf, um es für Menschen trinkbar zu machen. Sanitärversorgung, das S or Sanitation, das hat, ist ein breiter Begriff. Das ist einmal im Prinzip alle Toilettenbau, Rapid Latrines. Wir müssen, um Wasserquellen nicht zu verunreinigen, müssen wir schauen, dass die Leute, und Open Defecation ist ein großes Problem in solchen Situationen, die Leute sind in Situationen, in die sie nicht sein wollen, nicht sein sollen und müssen aber trotzdem jeden Tag irgendwo ihr Geschäft verrichten und das kommt dann im schlechtesten Fall wieder in Oberflächenwasser, wo wir es wieder aufbereiten müssen. Daher haben wir begonnen nach dem Tsunami, dass wir also wirklich Latrinenbau, Toilettenbau auch mit ins Programm aufnehmen, um diesen Zyklus zu durchbrechen und begleiten tun alle Aktivitäten im Bereich WASH begleiten Hygiene, Hygieneschulungen, Hygienemaßnahmen, Verteilung von Hygieneartikeln und ganz wichtig in dem Bereich ist auch natürlich der Kontakt zur Bevölkerung, dass man die Bevölkerung und in einem möglichst frühen Zeitpunkt in die Programme mit einbindet, um eben möglichst die Programme so zu gestalten, wie es komfortabel ist für die Leute selber, weil wir sprechen da von der Intimsphäre jeder und jedes Einzelnen. Wir sprechen von einer Intimsphäre, die sehr schnell zu Gewalt führen kann, also die sehr schnell zu Unsicherheit für Personen, die so eine Toilette irgendwo im Abseits aufsuchen können. Also auch diese Faktoren sind für uns besonders wichtig und das subsumieren wir im Bereich von Hygiene Promotion, also Community Unity Engagement dabei, wie spreche ich mit der Bevölkerung, wie binde ich die Bevölkerung in die Projekte ein und das zweite ist Protection, Gender und Inclusion, wobei Protection immer Issue ist, vor allem in Flüchtlingslagern, Gender ist genauso immer Issue und Inclusion ist bei vielen Szenarien wesentlicher als bei anderen, also Erdbebenszenario, dort habe ich sehr viele Injuries, also sehr viele Verletzungen, die es einer Person nicht ermöglicht, vernünftig die Toilette zu benutzen, also da muss man sich auch dann was einfallen lassen, also wir unter dem Deckmantel der Hygiene verwenden wir alle diese Themen, subsumieren wir dann, aber bauen da mal Toiletten und aufbereiten da mal Wasser und wir machen einen Drainagekanal, aber wir schauen immer, dass wir alle anderen Bereiche mit einbeziehen.
Oh, aber ich finde Wash eigentlich sehr selbsterklärend und gut. Du bist also quasi für die Katastropheneinsätze zuständig. Wo warst du denn überall schon mit Wash im Einsatz?
Ich gehe immer wieder, also wir haben einmal neben Projekt- und Trainingseinsätzen bei unseren Partnern Rotkreuz Nationalgesellschaften rücke ich immer wieder aus zu Koordinationseinsätzen direkt nach Katastrophen. Und das hat mir in den letzten Jahren von Afrika, Südsudan, Sudan, Äthiopien, über Nepal, Uganda, Haiti, Bangladesch.
Also, okay.
Ein paar Länder sind zusammengekommen.
Heißt auch wirklich immer im Zuge einer sicherlich bekannten Katastrophe. Also ich nehme mal an, Haiti nach dem Erdbeben.
Haiti ja wiederholt, also da war ja 2010 dieses katastrophale Erdbeben, 2012 und 2016 sind zwei Tsunamis drüber gezogen, die dann ja nach New Orleans und später auch nach New York gezogen sind. Also immer wieder dort, wo wie wir sagen, die Kacke am Dampfen ist, ja. Und wo es wirklich Not ist und wo die Leute internationale Hilfe brauchen.
Georg, ich werde dich ein bisschen später noch dazu fragen, was das mit einem macht, und werde auch ein bisschen auf die persönlichen und die menschlichen Erlebnisse, also ich stelle mir das unglaublich vor. Es ist ja schon für einen Reisenden ohne Anlass sicherlich beeindruckend, in diese Länder zu reisen, und nicht nur beeindruckend, sondern auch oft bedrückend. Aber was du da machst, das sprengt da den Rahmen. Bevor wir dazu kommen, Stichwort Ukraine. In Ukraine wart ihr ja auch schon mit Wash im Einsatz. Ich glaube in Lemberg, oder?
Absolut. Wir sind also Anfang März, voriges Jahr, Anfang März 2022, also sehr kurzfristig nach dem Einmarsch sind wir nach Lemberg aufgebrochen und haben dort einmal einen Stützpunkt eröffnet und haben mit dem ukrainischen Roten Kreuz und mit der Föderation und vor allem mit dem ICRC, dem Komitee des Roten Kreuzes, das ja hauptsächlich in solchen Gebieten, in was wir nennen Complex Emergencies, also in Kriegsgebieten, die Federführung haben, sind wir dort in Kontakt getreten und haben dort dann das Programm aufgebaut von Lemberg, aber auch in Uschgorod, und sind dann, wie sich die Lage dann etwas entspannt hat, auch in den Raum Kiew und in andere Gebiete gegangen, haben dort unsere Projekte gemacht. Wash im weiteren Sinne, wir haben dort also Flüchtlingslagern, die also teilweise sind sie ins Ausland gegangen, teilweise sind sie im Land in jeder verfügbaren Infrastruktur. Wir waren da im März, wir sprechen vom März, also es war bitterkalt. Also die Leute haben in jeder verfügbaren Infrastruktur in Lemberg oder dort, wo halt nicht direkt Kriegseinfluss war, Unterschlupf gefunden. Und dort haben wir versucht, die Lebensbedingungen für die Leute zu verbessern, eine Tür einzubauen, wenn in den Duschen keine Türe waren, dass sie auch Frauen ungestört duschen können und ihre Hygiene verrichten können, eine Waschmaschine angekauft, also die Lebensbedingungen verbessern und einfach den Leuten das Notwendigste zu ermöglichen.
Ja, also ich kriege gleich ein bisschen Wasser in den Augen auch, obwohl ich ein durchaus fröhlicher und optimistischer Mensch bin. Die Ukraine, das ist für viele Menschen natürlich ein trauriges und schlimmes Thema. Ich muss auch noch ein bisschen persönlich werden, ich hole nicht zu weit aus. Was da alles passiert, diese Katastrophe, ja. Also ich versuche es auch teilweise ein wenig auszublenden. Ich gehöre zu den Menschen, die nicht täglich damit gut umgehen können, mit solchen Katastrophennachrichten, mit solchen menschlichen Tragödien umzugehen. Und da gibt es halt auch einen persönlichen Bezug, also mein etwas komplizierter Nachname mit den vielen Zs und Cs, der kommt nicht von ungefähr.
Das ist typisch, ja.
Also Lemberg ist quasi the hometown of the Lebischaks. Und immer wieder tappe ich mich dabei. Am Anfang natürlich habe ich mich reingetigert und gesammelt und alles. Ja, muss ich mir auch selbst am Schlawittl reißen. Manchmal blende ich Nachrichten einfach aus. Und es gab justament an meinem Geburtstag, am 6. Juni, eine erneute Katastrophenmeldung. Ich hoffe, ich spreche den Kachowka? Sag mir mal den Staudamm. Wie spricht man den richtig aus?
Ich spreche ihn Kachowka aus.
Kachowka-Staudamm. Also,
woanders müsste ich dich fragen.
Ja, nein, also wie gesagt, bis auf Piroggen und Wodka ist wenig übergeblieben von unseren ukrainischen Sprachwurzeln. Am Beispiel des zerstörten Staudamms in der Südukraine, wie würde da ein Wash-Einsatz aussehen?
Man hat einen guten Eindruck. Man kann sich das sehr viele Szenarien ausmalen. Natürlich fehlen viele Zusammenhänge, die sich aus der Geschichte des Landes ergeben und aus der Industrialisierungsgrad und aus der Landwirtschaft, die dort ist. Prinzipiell muss man, und das gilt weltweit und das gilt für Naturkatastrophen oder es gilt auch für, eben wie gesagt, Complex Emergencies wie ein Kriegsszenario, ein Bürgerkriegsszenario. Die Leute kommen in eine Situation, in die sie sich nicht ausgesucht haben, in der sie nicht sein wollen und in der sie nicht sein sollten. Durch die Sprengung des Kachowka-Staudamms, wie ich zuerst schon beschrieben, was wir in Lemberg gemacht haben, also rein durch die Leute, die jetzt vertrieben worden sind, durch die mutmaßliche Sprengung des Kachowka-Staudamms ist natürlich eine neue Dimension dieses Krieges eingetreten und man muss da einige Szenarien unterscheiden. Man kann also, was wir nennen Secondary Data, also aus den Medien, aus Literatur oder sonst irgendwelchen Quellen, auch aus Homepage von der Wasserbehörde in der Ukraine und sonstigen Quellen, kann man also schon sehr viel herausholen. Wir haben das auch gemacht und haben uns entsprechend schlau gemacht und entsprechend vorbereitet. Man muss natürlich gerade in diesem Szenario jetzt einmal grundsätzlich unterscheiden, der Staudamm, wo der vorher war, und das Szenario oberhalb, flussaufwärts, und das Szenario flussabwärts, unterhalb des Staudamms. Das sind also grundsätzlich verschiedene Szenarien. Und da fließen dann ein Überlegungen geschichtlicher Zusammenhang. Wie ist die Wasserversorgung? Warum ist der Staudamm da? Natürlich auch das Saporischschja Kraftwerk, logischerweise. Warum war der Staudamm da? Der Staudamm ist also für Irrigation da gewesen, für diese riesengroße Landwirtschaft, aber auch für die enormen Industriebetriebe. Wir dürfen nicht vergessen, das war das Ruhrgebiet der Sowjetunion, der Donbass. Und daher haben wir dort auch diese Mega-Atomkraftwerke und diesen Staudamm, nicht nur für die Elektrizitätsversorgung, sondern auch für die Wasserversorgung. Was habe ich jetzt für Szenarien? Oberhalb des Staudamms kommt es zu Dürren in langfristig, kurzfristig sinkt das Wasser natürlich. Wasserversorgung wird abgeschnitten. Wir kennen das und wir wissen es aus der Sowjetunion. Alles ist sehr zentral gegliedert gewesen und alle Versorgung war sehr zentral. Das heißt, wenn solche Systeme zusammenbrechen, kann man nicht ganz schnell einen Ausweg suchen, finden schon, aber sehr oft nicht schnell finden. Unterhalb des Staudamms ganz andere Probleme. Mit diesen enormen Fluten. Ich glaube, du hast das ja selber in einem Vorgespräch gesagt. Also 30 Kubikmeter pro Sekunde verliert der Staudamm Wasser. Also das sind unvorstellbare Mengen, was da pro Stunde, pro Tag, pro Woche verloren gängen und dann die Gebiete unterhalb natürlich überfluten. Überfluten heißt aber nicht nur, dass dort das Wasser steigt, das heißt, dass Kläranlagen überflutet werden und der Dreck aus den Kläranlagen rausrennt. Es heißt, dass Brunnen verschlammt werden und nicht mehr brauchbar sind. Es heißt, dass Bohrlöcher verschlammt werden und nicht mehr brauchbar sind. Das heißt aber auch, dass dort Mineralöle, sonstige Gifte und sonst irgendwas, was in Industrieunternehmen ist, von den Fluten mitgerissen
Wahnsinn.
Wird.
Und, noch etwas, weil ich habe mir schon gedacht, bei euch ist es ja so, es kann sein, von einem Tag auf den anderen, dass es heißt, Wasch fährt in die Südukraine und hilft. Jetzt habt ihr eh schon erwähnt, das Wasser muss sauber sein, die Fäkalien, es muss gereinigt werden, sonst verbreiten sich dort allerlei Seuchen. Aber es ist Kriegsgebiet, ja, und ich hörte schon, und vielleicht wirst du das bestätigen, von Minen, die da auch quasi mit angeschwemmt werden könnten, die sich in den Schlacken verstecken könnten. Das ist für die Bevölkerung vor Ort verheerend und natürlich für die Helferinnen und Helfer für Ort auch. Wie bereitet man sich auf so einen Einsatz vor?
Auf so einen Einsatz kann man sich nur sehr begrenzt vorbereiten. Ja, also wie du sagst, also die Minen sind weggeschwemmt worden. Wenn solche Minen verlegt werden, legt eine reguläre Armee, wenn das von einer regulären Armee gemacht wird, Minenfelder, Pläne an, die gelten natürlich nichts mehr. Ja, also die Minen sind irgendwo im besten Fall unter meterdicken Schlamm, aber natürlich können sie auch offen und frei liegen und sind natürlich dann vor allem einmal für die einheimische Bevölkerung von enormer Gefahr und das zieht sich ja dann über die nächsten Jahre hin. Das ist, wird ja nicht besser über die Jahre. Für uns würde ich sagen, oder für Einsatzkräfte in dem Fall eher würde ich jetzt einmal aus meiner Einsicht eher nicht so ein großes Problem, weil wir auf befestigten Flächen bleiben würden. Wir würden in einem Kriegsgebiet so nicht in unbefestigtes Gelände gehen. Wir würden nur auf asphaltierten Straßen sein. Wir schauen auch, dass wir, wenn es wirklich zu einem Wasseraufbereitungseinsatz kommt, dass wir das auf asphaltierten Flächen, auf befestigten Flächen, weil wir pritscheln mit Wasser. Da ist sehr viel Wasser und wenn ich dort das im Erdreich im Schlamm mache, dann stehe ich jeden Tag bis zu den Knien im Wasser. Das versuchen wir zu vermeiden, so wir können. Also würden wir sicher und werden wir auch die Schulungen so durchführen, dass also die Aufbereitungsanlagen dann auf befestigtem Gelände sind, wo a priori dann einmal wenigstens von dem her keine Gefahr lauert.
Falls ihr euch jetzt fragt, warum dieser Mann diese ganzen Erfahrungen mitbringt, ich möchte euch den Menschen Georg Egger jetzt an dieser Stelle ein bisschen näher bringen, denn seine Laufbahn erklärt sein können. Du warst schon in der Schulzeit Rettungssanitäter beim Roten Kreuz, später Tauchlehrer, Student der Hydrobiologie, aber du hast auch eine profunde militärische Ausbildung. Bitte erzähl uns mehr darüber. Warum lachst du?
Ich bin Milizoffizier.
Okay.
Groß geworden nach meinem Alter im Kalten Krieg, wo man Unmengen von Milizoffizieren ausgebildet hat und das war dann irgendwann nicht mehr relevant und ich habe mich dann auch von dem Gebiet abgewendet. Dann haben aber um die Jahrtausendwende haben die sowie das österreichische Bundesheer, also das macht ja die ABC-Abwehrschule in Korneuburg, also das ABC-Abwehrzentrum, die macht für den Staat die AFTRO, das Austrian Forces Disaster Relief Union, waren Österreich offiziell, wenn er ausschickt, ist es diese Einheit mit Wasseraufbereitung und Urban Search and Rescue, also Leute aus Verträumungen zu zerstörten Gebieten nach Erdbeben, wie wir es in der Türkei jetzt gesehen haben. Ich war dort aktiv, ich bin dort noch immer aktiv, habe aber natürlich jetzt über meine Tätigkeit beim Roten Kreuz, ich bin 2014 zum Roten Kreuz gewechselt, ich war als Zivilbediensteter beim Bundesheer, war der Biologe der ABC-Abwehr und bin 2014 zum Roten Kreuz gewechselt auf meine Position. Und natürlich ist das ein guter Background, ein interessanter Background und ein wichtiger Background, der auch immer in Einsätzen immer wieder wichtig ist.
Wenn das nicht alles so eine unglaubliche Tragödie wäre, würde ich sagen, du bist eine ideale Vorlage für einen Hollywood-Film, weil natürlich das Helfen mit militärischer Ausbildung effizient ist und einfach faszinierend jetzt für einen Zivi wie mich. Ich möchte jetzt auch nochmal zurückkehren zu deinen internationalen Einsätzen, die wir am Anfang erwähnt haben. Du bist jetzt seit 2014 beim Roten Kreuz und hast erwähnt Haiti. Oder ich glaube, du warst auch im Zuge der Katastrophe des Tsunamis unterwegs. Erinner dich an Erlebnisse, menschliche Erlebnisse, an Eindrücke, die im Positiven wie im Negativen, im Traurigen wie im Schönen, im Hoffnungsvollen, die nicht aus dem Gedächtnis rutschen werden.
Ja, Haiti ist natürlich, das heißt nicht umsonst, das Land wird genannt von allen, die es kennen, Haiti Mon Amour. Das betrifft auch mich. Ich bin mit dem Land trotz allen Wahnsinn, der dort stattfindet, habe ich mich in das Land verliebt und vor allem in die Leute des Landes. Und wenn ich vorher vom Militär gesprochen habe, natürlich sind wir beim Roten Kreuz, arbeiten wir also per se nicht zusammen mit Militärs vor Ort und es ist ein absolutes No-Go. Wir fahren nicht bewaffnet, nicht in der Nähe vom Militär. Nichtsdestotrotz sind wir immer wieder konfrontiert mit Militärs. Haiti waren also Unmengen von amerikanischen Soldaten, von kanadischen Soldaten, von UN-Militäreinheiten. Und dort also die Sprache der Militärs zu sprechen, war also, ist also vom Vorteil, sagen wir so. Auch wenn ich fürs Rote Kreuz arbeite, nicht per se nicht ausschaue wie ein Militär und den Militärs immer verdächtig bin, dann ist es doch so, dass man mit denen doch reden kann und man kommt mit denen auch zusammen in Koordinationsmechanismen, dort wo also die Einsätze koordiniert werden, dass die Hilfe auch wirklich überall hinkommt, wo es ist. So war es zum Beispiel in Haiti und wir haben also unser Einsatzszenarienspektrum also massiv erhöhen können, weil wir wussten, dass die Kanadier, das kanadische Militär Bagger hatten. Wir sind aber nicht mit denen gemeinsam aufgetreten. Wann wir in ein Flüchtling, in ein IDP-Lager, also eine interne Lager gekommen sind und gesagt haben, okay, was braucht's hier? Toiletten, Duschen oder sonst irgendwas? Dann wusste ich im Hinterkopf, dass das amerikanische Militär ist. War die Liaison Officerin, war eine deutschsprachige Kanadierin, nicht das amerikanische, sondern kanadische Armee. Ich wusste, die hatten einen Bagger mit einer 80 Zentimeter Schaufel. Ich habe dann den Menschen in dem Lager dort habe ich gesagt, hör's zu, ihr müsst uns eine Latrine graben, wir kommen dann und bauen euch die Latrinen auf. Aber wenn ihr das ein bisschen abkürzen wollt, habe ich da eine Telefonnummer für euch, versucht es einmal da anrufen, vielleicht können die was machen. Natürlich hat mich der noch 20 Minuten angerufen und hat gesagt, meine Leute haben schon gegraben, weil er hat natürlich die kanadische Armee angerufen, während wir nicht dort waren, sind die in das Lager gekommen, überhaupt kein Problem, haben wir einer die Kinetten auskommen und wir sind hingekommen und haben die Latrinen gebaut, was natürlich das tägliche Arbeitsleistung von uns natürlich enorm erhöht hat. Haiti, vielleicht noch eine kleine Geschichte, wann die Zeit ist. Ich war im ersten Team im Jänner gleich, also 10 Tage nach dem Erdbeben, sind wir in Haiti aufgeschlagen. Wir haben dann, weil wir arbeiten ja normal mit der Nationalen Gesellschaft des Landes zusammen, die war aber nicht existent in Haiti. Jetzt mussten wir also Leute praktisch rekrutieren und suchen und Handwerker suchen, die mit uns gemeinsam arbeiten. Und die waren natürlich alle selbst betroffen, logischerweise, und waren vom ersten Tag mit uns in Einsatz. Ich bin dann wiedergekommen im Mai und habe festgestellt, also die Leute waren noch immer da, die Leute haben praktisch durchgehend gearbeitet. Wir wechseln uns immer ab und die haben durchgearbeitet. Das muss ein Haitianer, auch wenn man das Land kennt, weil wenn der nicht jeden Tag arbeitet und jeden Tag 3 Jobs hat, dann der ernährt sich von der Hand in den Mund und dann hat er einfach das Geld nicht, seine Familie zu ernähren. Ich habe dann begonnen, im Mai denen freie Tage zu geben, bezahlt freie Tage, weil ich gewusst habe, der ist dann trotzdem arbeiten gegangen, aber wenn ich ihn nicht zahlen würde, müsste er eine andere Arbeit an dem freien Tag annehmen. Ich habe dann wirklich gekämpft, wie wir als Österreichisches Rotes Kreuz also den Einsatz beendet haben. Ich habe alle Arbeiter und alle Projekte an die Föderation des Roten Kreuzes, an die Dachorganisation übergeben. Und ich habe mich wirklich gefreut, dass ich für alle Verträge hatte. Und ich gehe hier, mache eine Versammlung und sage, ich habe für alle euch Verträge, ihr habt jetzt alle am Vertrag. Und dann kommt so ein Murren auf und dann sage ich, ich habe überhaupt nicht gewusst, was jetzt los ist. Und dann sage ich, was ist? Irgendwie ist eine schlechte Stimmung jetzt gerade. Für mich war das eine super Meldung. In einem haitianischen Kopf hat der Vertrag nichts gesagt. Der hat gesagt, weil ich habe noch dazu gesagt, ich habe sie wöchentlich bezahlt. Ich habe gesagt, aber ihr müsst aufpassen, weil die Föderation, ich habe es ab Anfang Juli am Vertrag, die zahlen euch aber erst Ende Juli. Und dann haben die gesagt, ja, aber warum würden die das machen? Ich arbeite jetzt einen Monat, meine Arbeitskraft gibt's x-fach, der würde blöd sein, wenn er mir Ende des Monats bezahlen würde. Der würde mich rausschmeißen und nimmt sie bei einen anderen. Also in seinem haitischen Denken, in seinem haitischen Kopf, ich habe die auf den Knien bekniet, dass sie bleiben, sie sind geblieben, sie sind dann tatsächlich nicht Ende Juli, sondern erst Mitte August bezahlt worden, aber sie waren dann 2012 immer noch alle dabei, haben fürs Rote Kreuz gearbeitet und wir haben dann 2012, wie das nächste Mal in Haiti war, ein großes Fest gemacht und haben das auch entsprechend gefeiert.
Ich kann nur sagen, ich bitte dich, schreibe ein Buch. Ich glaube, es wäre wirklich wichtig, wenn die Leute von eurer Arbeit noch mehr erfahren würden. Und den Erlös könnte man dann ja gleich in Wash einfließen lassen, wenn du einen guten Ghostwriter suchst. Er sitzt vor dir. Kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Einsatz für Wash erinnern?
Der erste Wash-Einsatz, das waren Trainingseinsätze im Sudan. Wir benutzen solche Trainingseinsätze ganz gerne, um junge zukünftige Delegierte zu exponieren. Ich war damals auch nicht mehr jung, nichtsdestotrotz, aber nachdem ich ein Quereinsteiger war, habe auch ich so begonnen. Wir machen das noch immer. Ich mache gerade jetzt im Kongo, bereite ein Training vor für das Komitee des Roten Kreuzes, da sind wir auch hin, um die Leute ein bisschen zu exponieren zu solchen Szenarien. Und das war im Sudan und das war eine Serie von Trainings, das war extrem bewegend, weil ja der Sudan dann 2011 auseinandergebrochen ist in Südsudan und den jetzigen Sudan. Und da waren die Damen und die Freiwilligen vom Süden, die sind Katholiken, die sind ganz anders angezogen, haben ein ganz anders Verhalten, und reden Englisch und so. Und dann hat der Rotkreuz-Chef dort von El Obeid hat dort eine Ansprache gehalten und das war sehr kleiner. Und dann hat er zum Weinen angefangen und hat gesagt, bitte, wenn wir uns in der Vergangenheit vielleicht nicht so unseren Brüdern im Süden verhalten haben, mögen Sie uns das verzeihen. Und dann ist er so eine Südsudanesin, eine Nubierin gekommen, die war ungefähr 6 Köpfe größer als er, die hat ihn so genommen bei der Schulter und hat die ganze, die Ernsthaftigkeit und die Trauer rausgenommen und es war dann ein recht schönes Fest. Also das war, wenn die Sudanens, das war echt schön. Also.
Ich möchte jetzt gleich eine Frage vorziehen, denn sie passt hier jetzt einfach besser. Also du bist schon ein faszinierender Mensch, ja, also du hast ein Lächeln in den Augen, du hast sehr viele Lachfalten. Weißt du, wenn man jetzt quasi nicht vom Team kommt, so wie ich, dann denkt man, oh, das müssen ganz ernste Menschen sein und die lachen niemals, weil die sind mit so viel Wahnsinn, so viel Ausnahmesituationen, so viel Druck, so viel menschlichen Tragödien konfrontiert. Es ist ja ein Podcast, wir haben ja keine Kameras, aber definitiv sieht der Georg eher aus wie so ein Sunny Boy. Und strahlt das auch aus und immer wieder erzählst du auch von lustigen Geschichten in diesem ganzen Wahnsinn. Bist du so geboren? Hast du dir das erkämpfen müssen? Wie gehst du mit Leid um? Ist der Humor ein Faktor?
Danke mal für diese Kommentare. Ich nenne das einmal so. Es ist ganz einfach. Für mich gibt's nur eins. Also, wenn wir in den Einsatz gehen, sind wir einen begrenzten Zeitraum im Einsatz und dort gilt es, möglichst effizient zu sein, im Sinne der Sache und im Sinne der Leute. Man muss sich einfach vor Augen halten, die Leute waren vor dem Desaster dort. Das ist in Haiti, ist immer Desaster, ob jetzt der Erdbeben ist oder nicht. Die Leute waren vorher dort, waren währenddessen dort, haben vielleicht Leute verloren, sind jetzt da und werden in Zukunft da sein. Der Vergleich macht sie sicher und damit gibt es überhaupt keine Frage, dass ich mich da zurücknehme und mich auf meine Arbeit im Sinne der Sache konzentriere. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man machen kann. Natürlich dann die zwischenmenschlichen Kontakte und das Lachen und einmal mit den Leuten zusammensitzen. Und auch das, was man zurückkriegt und was man kriegt aber auch nichts, auch wenn man nichts zurückkriegt. Allein schon, dass man da sein darf und das machen kann, ist schon genug. Das passt schon.
Ja, mir ist schon klar, also dass du während der Arbeit, während dem Einsatz keine Witze reißt, aber trotzdem, mich fasziniert es halt, auch bei Gary Feutig habe ich schon nachgefragt, wie man sich die Resilienz bewahrt, wie man sich die Leichtigkeit bewahrt und wie man nicht das Traurige mit in sein Privatleben nimmt, wie man sich abgrenzt, wenn man offen bleibt.
Schau, ich fahre in 2 Monaten wieder zurück, sitze in einem Flugzeug und habe ein Bier vor mir am Tisch stehen und kann das alles zurücklassen. Das heißt, ich habe tatsächlich keine Zeit zu verlieren, dort mich um mich selber zu kümmern. Natürlich muss man sich um sich selber kümmern, weil ich will nicht krank werden, ich will nicht auf einen Nagel steigen, ich will möglichst im Sinne der Sache möglichst effizient und wertvoll bleiben während der Zeit. Wie gesagt, der Vergleich macht sie sicher. Also im Vergleich zu allem anderen gibt es da keine Nabelschau.
Ganz ehrlich, das habe ich mir heute auch gedacht. Ich kam heute mit einem Jammern ins Podcaststudio, weil ich viel zu tun habe und es ist sehr heiß. Dann habe ich mir gedacht, Janina, Ja.
Es gibt auch die Ukraine.
Du sprichst hier mal mit dem Georg und dann relativiert das vielleicht deine erste Weltprobleme. Und das ist auch passiert. Zurück zur Ukraine und zu dem Unglück rund um den zerstörten Staudamm. Im Vorgespräch hast du schon erwähnt, Hilfe zur Selbsthilfe ist vor Ort ganz, ganz wichtig. Wie wird das dort funktionieren?
Also, Hilfe zur Selbsthilfe ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Also unser schönstes Ziel ist, wann solche Einsätze, globale Einsätze, dass wir irgendwo hinfahren, nicht notwendig sind. Nicht, weil es keine Erdbeben mehr gibt, sondern irgendwelche Katastrophen mehr gibt, die wird es immer geben. Wir waren 2014 im Südsudan, haben dort eine große Wasseraufbereitungsanlage aufgebaut, haben mit den Leuten trainiert, die haben das sofort übernommen. 2015, wir lassen dann das Material bei der Nationalgesellschaft. 2015 war wieder ein ähnliches Szenario, wieder Hochwasser, wieder wie Cholera-Ausbruch. Wir haben unsere Kollegen und Freunde im Südsudan angerufen und die haben gesagt, wir sind schon seit einer Woche sind wir schon im Einsatz. Also die sind tatsächlich mit dem Material ausgerückt und wir haben gesagt, braucht sie irgendwas? Könnt sie was brauchen? Und ja, natürlich, was kann man brauchen? Und das ist im Sinne der Arbeitsteilung. Und wir werden uns je mehr wir Kapazitäten aufbauen, regional, national, desto mehr wird die Arbeitsteilung, solange wir global das nur so funktioniert. Und das war dann 2015 so im Südsudan. Wir konnten dann mit einer Person, die ist dorthin gefahren, die hat halt genug Geld mitgehabt und hat halt dann einfach Sachen geschmiert, aber nicht im Sinne von Schmieren, wie man es vielleicht aus anderen Bereichen kennt, sondern von der Mechanik schmieren. Also, dass man wirklich was finanziert, dass man einen Diesel kaufen kann, dass man Betriebsmittel kaufen kann und den Einsatz einfach vor Ort ermöglicht und dass man auch den Freiwilligen das Geld überweist oder auszahlt, dass sie das auch leisten können, das Freiwilligentum, weil das ist auch nicht so, dass man ist auch ein Herzensanliegen von mir und ich möchte es auch gerne mit da mitgeben. Freiwillige im Einsatz ist was anderes wie Freiwillige bei uns. Der Freiwillige im Einsatz, der muss den Tag beim Roten Kreuz verbringen und seine 7, 8, 10, 20 Dollar verdienen. Das muss der, weil einfach seine Familie drauf abhängt. Und das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und Freiwilligenmanagement ist sehr oft in Einsätzen eine massive Aufgabe. Ich bin in Haiti schon vor 200 Leuten gestanden, die wirklich gepflanzt worden sind mit Auszahlungen. Wer hat ihnen welches Geld gegeben? Da war ich nicht direkt zuständig für die Auszahlung, aber ich war der einzige Weiße, war dort die Fokusperson. Und ich bin in einem Lehrsaal gestanden und habe da 200 Leute vor mir gehabt, die wirklich zu Recht sehr geladen waren. Und ich habe das ja verstanden und wir haben das aber dann zum Glück lösen können. Freiwilligentum und wie gesagt, man muss immer hineinsetzen in sein Gegenüber und verstehen, wer ist die Person?
Ist das was Instinktives? Also das ist ja viel interkulturelles, menschliches Verständnis, das du da mitbringen musst, je nach Land. Aber kommt das aus dem Bauch oder kommt das aus dem Kopf?
Ich glaube, es kommt mit der Zeit. Natürlich nimmt man einiges schon von vornherein mit. Ich glaube einmal, dass Leute, die prinzipiell bei Roten Kreuz sind, mal prädestinierter sind als würde ich behaupten. Also natürlich gibt's Ausreißer, logischerweise, überhaupt keine Frage. Ich werde jetzt das, was ich gesagt habe, nicht so besonders hervorheben. Aber ich glaube, es ist einfach so, wenn man das Gegenüber ernst nimmt und hört.
Wertschätzung.
Und einfach in das Gegenüber hineindenken kann, dann fällt einem das schon viel leichter.
Alles klar. Vernetzung. Vernetzung ist auch überlebenswichtig. Du hast es ansatzweise schon bei ein paar Antworten erwähnt, aber ich würde es gerne noch einmal hören. Bei einem Einsatz wie zum Beispiel jetzt in der Ukraine, in der Südukraine, aber auch bei vergangenen Einsätzen. Mit wem arbeitet ihr da alles zusammen?
Also prinzipiell in der internationalen Katastrophenhilfe rücken wir nur aus, wenn die nationale Gesellschaft des betroffenen Landes um Hilfe ansucht. Das macht sie über das Internationale Rote Kreuz in Genf, wo wir alle vertreten sind. Und das ist ein ähnliches, das genau in diesem Modus sind wir jetzt gerade. Es ist ein Team vor Ort in der Ukraine. Mhm. Dort wird sich die Situation angeschaut. Es ist einer von unseren Leuten draußen, der hervorragendste eigentlich, den wir haben beim Österreichischen Roten Kreuz, ein Freiwilliger, den haben wir dort hingeschickt. Der ist jetzt mit dem ukrainischen Roten Kreuz, mit der Föderation des Roten Kreuzes, vor allem aber mit ICRC, dem Komitee des Roten Kreuzes, der ja in, was ich schon erwähnt habe, in solchen Kriegsszenarien auch die Sicherheit kontrollieren und sehr strikt kontrollieren. Die sind unterwegs und schauen sich die Situation vor Lage an. Der trifft Behörden, der trifft andere Organisationen. Und dann muss man, je nachdem, was dieses Assessment, wie wir das nennen, ergibt, wird immer wieder rückgekurbelt nach Genf und über Genf zu uns, um die beste mögliche Einsatzmöglichkeiten und Szenarien zu definieren und auch vorzubereiten. Und mit wem arbeitet man sonst noch zusammen vor Ort? Also natürlich haben wir mit dem ganzen Spektrum des Roten Kreuz Movements. Natürlich arbeiten wir auch zusammen mit UNOCHA, das ist die Organisation for Coordination of Humanitarian Affairs. Das ist die Organisation, die sehr oft die Koordinierung übernimmt vor Ort. Da trifft man dann eben auch die Militärs, wie ich jetzt vorher schon erwähnt habe. Und im Waschbereich macht es UNICEF. Die sind zuständig für die Koordinierung aller Waschpartner, dass wirklich dort, wo unsere Services gebraucht werden, auch wirklich überall, wir kommen nicht dort, wo die Kameras sind und wo die meiste Publicity ist, weil man dann am meisten Geld wieder lukrieren kann für den Einsatz. Und im Falle von Flüchtlingsbewegungen ist es entweder IOM oder UNHCR, die im WASH-Bereich, also die koordinierende Funktion hat. Und wir sind dort immer vertreten, wir koordinieren mit denen und schauen also, dass wir unseren Impact bringen, weil einfach keine Organisation im Normalfall, vielleicht mit Ausnahme Haiti, aber im Normalfall über diesen Pool von Personen verfügt wie wir mit der nationalen Gesellschaft. Also das ist ein Luxus, der ist spektakulär, weil andere Organisationen müssen zuerst einmal fundraisen, dann kommen sie in das Land, dann müssen sie, so wie ich es zuerst beschrieben habe, von Haiti Leute vom Markt rekrutieren, irgendwo herfinden. Die werden natürlich immer spärlicher und immer, das ist dann so, du suchst einen Spengler, dann ist jeder Spengler. 2 Minuten später suchst du einen Tischler, dann ist jeder Tischler. So ist es natürlich, weil er muss ja, braucht ja einen Job. Und da muss man sich sein Netzwerk und seine Leute aufbauen. Und wir haben den Vorteil, dass wir im Roten Kreuz mit den Freiwilligen arbeiten und da also schon eine Personalressource haben, die unfassbar ist, auf die auch andere zugreifen wollen. Und da haben wir also, das ist ein Luxus, ein schöner Luxus, den wir da haben im Roten Kreuz-Bereich.
Also ich muss sagen, so ein WASH-Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die muss ja unglaublich viel mitbringen. Also ich nehme mal an, unterbrich mich, wenn ich jetzt etwas Falsches... Im Rucksack, ja genau. Wenn ich etwas Falsches aufzähle. Ich denke, eine gewisse körperliche Fitness wird vonnöten sein, ja. Ich denke, dass gewisse Sprachkenntnisse von Vorteil sein werden und dass man aber generell ein Mensch ist, der gut kommunizieren kann. Organisationstalent und dann noch diese ganzen technischen Finessen der Wasseraufbereitung, zur Hygiene etc. Also, findet ihr da genug Leute?
Die, mit was hast du begonnen? Mit
körperlicher Fitness. Ich stelle mir schon vor, dass das recht anstrengend ist, was ihr dazu tut.
Unsere Leute werden, also wir gehen nur raus, wenn wir jedes Jahr ein Fit for Mission machen. Wir sind also vor Abfahrt und nach Rückkehr werden wir vom Roten Kreuz also versorgt. Wir haben auch die Möglichkeit, psychosocial Support anzunehmen, wenn wir das für notwendig finden. Ich habe das selber auch schon gemacht. Das ist durchaus eine interessante Sache. Und das ist die körperliche Fitness. Die Grundausbildung geben wir den Leuten mit. Also wir versuchen den Leuten ein möglichst umfassendes Basis Wash-Ausbildung zu geben. Unsere Leute können aus jedem Bereich sein. Wenn du dich entscheidest, herzlich willkommen, dann kannst du bei uns die Grundausbildung machen und da hineinschnuppern. Und wenn du Interesse hast können, dann würden wir dich wahrscheinlich weiter vermitteln an die Presseabteilung des Roten Kreuzes. Aber im Prinzip könntest du dich melden, also und auch die Ausbildung machen. Und im Gegensatz zu anderen schneiden unsere Leute also sehr gut ab. Wir haben immer wieder extrem gute Rückmeldungen, wenn die Leute draußen sind, und die haben also eine gute, solide Basisausbildung im technischen Bereich. Und ja, die Kommunikation und die Sprachen, das würde ich jetzt nicht überbewerten, weil man muss auch mit Dolmetschern arbeiten können. Das ist ja, natürlich ist es vom Vorteil, wenn ich mit den Leuten direkt sprechen kann, logisch, unzweifelhaft, aber das ist halt in sehr vielen Fällen nicht möglich. Und da muss man halt sich runternehmen, noch mehr runternehmen und noch einfacher werden, was ja eher ein Konzept auch ist für den Erfolg.
Du, Georg, ich sag dir, warum das bei mir nicht gehen würde. Also, also wegen der körperlichen Fitness nicht, ja, sondern im Falle der Ukraine ist es so, du weißt, dass es ein Thema ist, das mich aus familiären und persönlichen Gründen sehr berührt, und ich würde wahrscheinlich weinen und heulen und die Nerven weghauen. Nehme ich mal an. Vielleicht würde ich auch wie eine Maschine sein und wirklich mich nur aufs Helfen konzentrieren. Ich weiß es nicht, ja. Wenn es jetzt dann zu einem Einsatz dort kommt, in dieser Gegend, bei diesem Staudamm, bei dieser Katastrophe, mit was für einem Gefühl fährst du dorthin?
Mit welchem Gefühl fahre ich dorthin? Konzentriert, offen zur Kommunikation mit allen Menschen und mit allen Organisationen, die ich treffen kann, die mir entscheidende First-Hand-Information geben können, logischerweise. Ich muss darauf vertrauen, dass, wie gesagt, in dem Fall Ukraine, ICRC, das Komitee des Roten Kreuzes, dort für die Sicherheit sorgt, und die gehen kein Risiko ein, vor allem nicht, wenn sie ICRC sind lauter Profis, die werden rekrutiert und die haben eine ganz spezielle Ausbildung, und die Leute, die für ICRC arbeiten. Wenn wir jetzt dorthin fahren, sind wir keine ICRC-Profis, sondern wir arbeiten unter dem Security-Umbrella von ICRC, und da ist ICRC natürlich noch um einiges vorsichtiger als mit den eigenen Leuten, weil sie wissen, weil sie nicht abschätzen können, hundertprozentig, wer die Leute jetzt sind, die da kommen, von den Nationalgesellschaften, Freiwillige oder sonst irgendwas. Dieser Austausch mit ICRC, da müssen wir uns in der Mitte treffen. ICRC sagt, wo wollen Sie uns haben? Wo trauen Sie uns zu, dass wir hinkommen? Und wir sagen, na, das ist uns zu nahe zur Frontline, da können wir unsere Freiwilligen nicht hinschicken. Mhm. Wir müssen weiter zurück, wir müssen das anders gestalten. Also das ist ein Gespräch. Natürlich sind die Profis vor Ort, und wir würden uns natürlich auf das verlassen, was vor Ort, aber wir würden nicht nur mich, sondern unsere Freiwilligen natürlich keinem unkontrollierbar vielleicht, aber nicht ein Versuch des kontrollierten Risikos aussetzen, und würden also mit unseren Freiwilligen nur dorthin gehen, wo es praktisch, wo man in Ruhe auch trainieren kann, weil es ist sicher, unsere Freiwilligen werden nicht nach Mikhailov, werden nicht nach irgendwo in Gebiete, wo es so constant shelling ist oder wo Kriegshandlungen imminent sind, entsendet. Dort gehen unsere Leute sicher nicht hin. Das heißt, ich würde meinen, wann es zu einem Einsatz kommt, kommt es zu einer Trainingsmission. Das ist was, was ich zuerst schon erzählt habe, was wir gute Erfahrungen haben. Wir würden also Leute des ukrainischen Roten Kreuzes und vielleicht andere Techniker vor Ort trainieren auf die Anlagen und auf das Gesamtpaket, das wir dort verkaufen, nicht verkaufen, welches Wasser kann ich aufbereiten, was muss das Wasser für Qualität haben, weil nur die Anlage betreiben, es nützt mir nichts. Ich muss auch das Rohwasser entsprechend definieren und qualifizieren, damit ich weiß, kann ich aus dem Rohwasser eigentlich ein Trinkwasser machen oder was kann ich aus dem Rohwasser machen, schaffe ich das mit meiner Anlage, jede Anlage oder technische Kapazität. Also das Gesamtpaket müssen wir den Ukrainern trainieren und da braucht man ein ruhiges Umfeld und wirklich, dass man nicht ständig, man hat in der Ukraine ständig die Luftalarme und sitzt die halbe Zeit in irgendeinem Bunker. Es kommt dann Gott sei Dank meistens nicht zu einem direkten Angriff, aber man ist eh genug gestört. Also würden also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklärt habe, aber wir würden also im Austausch mit unseren Partnern vor Ort die richtigen Szenarien suchen.
Georg, du hast das ganz toll erklärt. Es ist auch ein unglaublich komplexes Thema und für jemanden, der das zum ersten Mal hört, ist es viel. Aber es ist wichtig, dass die Leute das wissen, was ihr macht, wie ihr arbeitet. Zum Abschluss, zurück nach Wien. Es ist heiß, es ist sehr heiß. Es hat, glaube ich, 36 Grad. Wir gehen mit der Ressource Wasser in diesen Tagen sicherlich en gros um. Es wird viel geduscht, viel getrunken. Hast du durch deine Arbeit einen anderen Bezug zu dieser wichtigen Ressource, weil man sagt ja, Wasser ist Leben.
Wasser ist Leben, absolut. Es gibt zwei Sachen, was Leute täglich machen müssen. Das ist Wasser zu sich nehmen und auf der anderen Seite wieder was ausscheiden. Das sind die zwei Punkte, die imminent, die werden, also die können natürlich psychisch oder sonst irgendwie vielleicht einmal unterbrochen werden, kann auch beendet werden. Aber im Prinzip sind das die zwei Grundbedürfnisse. Ich kann ohne Essen einige Zeit leben, aber ohne Wasser wird es nicht lang gehen. Jetzt ist es natürlich so, dass das, was hinten rauskommt, soll möglichst oben nicht mehr reinkommen. Diesen Kreislauf wollen wir, das ist eine unserer Hauptaufgaben. Wenn ich gesagt habe, früher waren wir die Wassermacher, wir sind hingefahren, haben tausende, Millionen Liter Wasser gemacht, haben uns aber nichts darum geschert, wie das Wasser verunreinigt wird. Das heißt, ich habe gesagt, die Leute sind in Situationen, wo sie nicht sein wollen oder vielleicht noch nie waren. Haitianer 2010 in Port-au-Prince hat eine Wohnung gehabt mit einem Klo, die meisten, weil die in die Slums gewohnt haben, dem ist ein Stierl umgefallen, wenn ich das so salopp sagen darf. Der hat ihn wieder aufgerichtet und das war's. Aber die Leute, die in Häusern gewohnt haben, sind auf der Straße gesessen. Und die waren vorher nicht auf der Straße und haben vorher Toiletten gehabt und haben vorher Duschen gehabt. Das heißt, die Person muss jeden Tag irgendwann einmal auf die Toilette gehen. Und wenn dann kein Platz ist und ich nicht weiß, wo ich das machen soll, dann wäre ich irgendwann einmal, und zugleich muss ich aber Wasser herkriegen, meistens ist das Oberflächenwasser. Das heißt, ich komme da in einen Teufelskreis rein, bei Flüchtlingslagern ist das ähnlich. Und das große Paradigma des Tsunamis war eben, dass wir dann gesagt haben, nein, nur Wasser machen, das bringt es nicht, weil Wasser ist oft verfügbar, aber wir müssen schauen, dass wir es nicht kontaminieren, sekundär, durch die Situation, in der die Leute sind. Und diesen Kreislauf zu unterbrechen, das ist unsere Hauptaufgabe, begleitet mit Hygienemaßnahmen. Was macht's mit an? Natürlich Wasser, aber wir sind durch den Klimawandel, rücken die Katastrophenszenarien näher. Das ist das, was mir also ganz imminent furchtbar betrifft. Wir haben Dürren, es kommen, wir haben keine Niederschläge mehr, also betrachtet die Berge im Winter, die ganz anders kennen als Oberösterreich, mit ganz furchtbar besorgtem Blick und die Flüsse, wie es austrocknen, ein Schwarzer, wenn man drüber fährt im Süden von Wien, man fährt da drüber und ein völlig plitschernder Fluss ist auf einmal ausgetrocknet zu einer Zeit, wo du das nicht erwartest. Natürlich, die Szenarien kommen näher, kommen mit einer furchtbaren Geschwindigkeit näher und leider sind halt, jeder versucht irgendwie seins zu geben. Ich nehme mal an, jeder, der das versteht, das Szenario, und das nicht leugnet oder sonst irgendwie abtut, versucht seines zu geben. Prinzipiell bin ich aber immer ein Freund und ein Fan der gesamtgesellschaftlichen Ansätze, weil es natürlich nett ist, wenn die einzelne Hausfrau, ich sage das jetzt so, weil es sind sehr oft die Ansprechpartner in unseren Projekten, ein eine Kompostelette aufbaut oder so. Aber die hat vielleicht was anderes zum Tor. Die hat vielleicht was Wichtigeres zum Tor im Moment. Und vielleicht ist es für die ganz interessant, wenn ich die Scheiße abhole und mich drum kümmert. Und ich nehme ja dieses Problem aus der Hand. Und genau aus diesem Ansatz. Oder ich verteile keine Tabletten, wo sie dann, wo ich jeden Einzelnen einschulen muss, wie er sich Wasser aufbereitet, sondern ich tue einer zentral das Wasser aufbereiten und verteile das dann mit den entsprechenden Hygienemessages. Und genau in, aus diesen Erfahrungen, dass das um vieles effizienter ist, würde ich mir wünschen, dass man oft sehr viel mehr gesamtgesellschaftliche Ansätze haben und nicht immer nur sagen, du als kleiner Maxl von links darfst nicht das da und darfst nicht das da, sondern dass man, also ich glaube, wir könnten mit großflächig mehr machen.
Georg, danke für diesen großartigen Reality-Check, den wir alle oft notwendig haben. Ich und vielleicht auch der eine oder andere da draußen, der gerade zuhört. Hast du noch berühmte letzte Worte für uns?
Zuerst einmal danke auch von meiner Seite für die Einladung. Hat echt viel Spaß gemacht und war sehr interessant, mal das von dieser Seite aus zu erklären. Keine berühmten Worte oder keine Dings, kein nichts besonders Schlaues. Ein Sprichwort aus Oberösterreich, das ich ein bisschen abgeleitet habe, das ich immer wieder vor mir hertrage. Und das lautet, von jedem Menschen kann man was lernen. Und das Zweite habe ich mir vom Victor Hugo abgeschaut, der sehr eilig gehabt hat und dann zu seinem Fahrer anscheinend gesagt hat, fahr langsam, wir haben keine Zeit zu verlieren.
Ich kann nur eins sagen zum Abschied. Danke.
Gerne.